Werbung. Dieser Podcast wird präsentiert von Professor Dr. David Matusiewicz. Professor Dr. David Matusiewicz zählt zu den bekanntesten Köpfen der digitalen Gesundheit in Deutschland. Mit 20 Jahren Erfahrung in den Bereichen Digitalisierung und Gesundheit ist er die Stimme der digitalen Medizin. Sein letztes Buch, Zukunft Apotheke, wurde beim Gesundheitswirtschaftskongress 2024 ausgezeichnet. David Matusiewicz kann als Keynote-Speaker, Moderator und Berater gebucht werden. Mehr Informationen gibt es in den Shownotes und unter dxmg.de.
Wie viel bekommen PatientInnen mit, die im Wachkoma liegen? Offenbar mehr als bisher angenommen. Das legt zumindest eine neue Studie nahe, die nicht nur für Aufsehen sorgt. Sie könnte auch Auswirkungen auf die Betreuung von Menschen im Wachkoma haben.
Eine Dosis Wissen, der Podcast für Health Professionals.
Guten Morgen und willkommen zu Eine Dosis Wissen, dem täglichen Podcast für das Gesundheitswesen. Eine Dosis Wissen gibt's werktags ab 6 Uhr in der Früh in kompakten 10 Minuten. Ich bin Dennis Ballwieser, ich bin Arzt und Teil der Chefredaktion der Apothekenumschau. Heute ist Dienstag, der 24. September 2024.
Ein Podcast von Gesundheit hören und Apothekenumschau Pro.
Eine neue Studie im New England Journal of Medicine hat bei jedem vierten Hirnverletzten im Wachkoma, der keinerlei Reaktionen auf die Umgebung zeigte, in EEG und funktionellem Kernspin eben doch Signale nachgewiesen, wenn die Patienten gebeten worden sind, sich bestimmte Bewegungen vorzustellen. Wir haben darüber mit Julian Bösel gesprochen, aus der Neurologie der Uniklinik Heidelberg. Julian Bösel ist derzeit Gastprofessor an der Fakultät für Neurologie der Johns Hopkins University in den Vereinigten Staaten. Und bei der Deutschen Gesellschaft für Neurologie ist er der Sprecher der Kommission für Neurointensivmedizin. Ich schlage vor, ihr holt euch euren ersten Kaffee des Tages und dann geht's los. Eine Patientin liegt im Wachkoma und reagiert scheinbar auf keinerlei Reize von außen. Wenn man ihr sagt, die soll die rechte Hand zu einer Faust ballen, dann bewegt sich die Hand nicht. Es gibt keine Reaktion. Aber wenn man sich währenddessen das Gehirn mittels EEG und funktionellem Kernspin anschaut, dann zeigt sich einer neuen Studie zufolge in einigen Fällen, dass sehr wohl etwas bei dieser Patientin passiert. Dort werden die Bereiche aktiv, die bei der tatsächlichen Ausführung der Bewegung auch aktiv wären. Das Phänomen ist schon länger bekannt und wird als kognitive motorische Dissoziation bezeichnet. Doch bislang galt das eher als seltenes Phänomen unter den 1500 bis 5000 PatientInnen, die Expertenschätzungen zufolge allein in Deutschland derzeit im Wachkoma liegen. Eine neue Studie, die wir natürlich in den Shownotes verlinken, zeigt dagegen jetzt, dass es bei jeder und jedem vierten im Wachkoma zu einer solchen Reaktion im Gehirn kommt. Und das ist wirklich bemerkenswert. Entsprechend wurden die Ergebnisse auch gleich höchstrangig im New England Journal of Medicine publiziert. Die Studie ist eine Gemeinschaftsarbeit eines internationalen Forschungsteams aus Cambridge, Paris und dem niederländischen Lüttich. Insgesamt 241 PatientInnen im Wachkoma haben die WissenschaftlerInnen zwischen 2006 und 2023 mit EEG und funktionellem Kernspin untersucht. Alle diese PatientInnen hatten bei einem Standardtest keinerlei kognitive oder auch körperliche Reaktionen gezeigt. Wachkoma eben. Nun wurden die PatientInnen im Rahmen der Studie gebeten, im Kopf bestimmte motorische Handlungen durchzuführen. Sie sollten sich zum Beispiel vorstellen, wie sie die Hand öffnen oder schließen. Und auch komplexere Bewegungsabläufe wie Tennisspielen waren dabei. Siehe da, bei 60 PatientInnen wurde eine Reaktion gemessen. Das ist ein Viertel und damit deutlich mehr, als man bislang angenommen hatte. Natürlich drängt sich die Frage auf, bekommen PatientInnen im Wachkoma nicht doch mehr mit als bisher angenommen? Unser Experte, mit dem wir über die Studie und mögliche Auswirkungen auf die klinische Praxis gesprochen haben, ist Julian Bösel von der Neurologie der Uniklinik Heidelberg und eben derzeit Gastprofessor an der Fakultät für Neurologie am Johns Hopkins University Hospital in den Vereinigten Staaten. Bösel hält die Studie für wichtig. Er sagt, diese Studie hat als erste in einer größeren Kohorte von PatientInnen und systematischer als bisher gezeigt, dass die kognitive motorische Dissoziation nicht so selten ist, wie bisher angenommen. Und die Untersuchung ist methodisch gut gemacht. Gleichzeitig schränkt er aber auch ein. Er sagt, die Ergebnisse sind nicht ohne weiteres auf alle anderen PatientInnen übertragbar. Das liegt auch daran, dass die Patientengruppe recht ausgewählt war und man hier überwiegend vergleichsweise junge PatientInnen mit einem Schädelhirntrauma genommen hat. Auch deshalb ist aus der Studie eben nicht der Schluss zu ziehen, dass Menschen im Wachkoma generell mehr mitbekommen und sich ihre Lage mit etwas mehr Zeit wieder verbessern könnte. Der Nachweis dafür, dass eine kognitiv-motorische Dissoziation mit einer besseren Prognose einhergehen würde, das ist gerade mit dieser Studie nicht erbracht, sagt Bösel. Die allermeisten Menschen im Wachkoma sind schwer hirngeschädigt und wenn sie eine Intensivtherapie erhalten und sie überlebt haben, kommen sie oft in eine Langzeitpflegeeinrichtung. Und der Zustand dort hat meist eine sehr geringe Lebensqualität, das sagt unser Experte Julian Bösel. Eine relevante Konsequenz für die Therapieentscheidungen und die medizinische Behandlung von Wachkoma-PatientInnen zieht Bösel daher noch nicht aus dieser aktuellen Studie. Aber er sagt, die Studie legt nahe, dass die PatientInnen im Wachkoma mehr mitbekommen, als wir gemeinhin denken. Und das hebt noch einmal die Bedeutung eines eigentlich selbstverständlichen Grundsatzes im Umgang mit den PatientInnen im Alltag hervor. Man sollte sich am Bett von Wachkoma-PatientInnen so verhalten, als würden sie alles mitkriegen. Man sollte mit ihnen sprechen und sie in einer respektvollen Art und Weise behandeln. Ich glaube, diese Sätze, die muss man wieder und wieder und wieder wiederholen. Das weiß jeder, der eine relevante Zeit in der Intensivmedizin verbracht hat. Einen ähnlichen Schluss zieht auch der leitende Autor der Studie selbst. Das ist der Neurologe Nicholas Schiff vom Weill Cornell Medical Center in New York. Er sagt, ich denke, wir haben jetzt die ethische Pflicht, uns mit diesen PatientInnen auseinanderzusetzen und zu versuchen, ihnen zu helfen, eine Verbindung zur Welt herzustellen. Perspektivisch kann sich schon auch unser Experte Julian Bösel vorstellen, dass nach weiterer Forschung die mittels EEG und Kernspin erkennbaren kognitiven motorischen Dissoziationen irgendwann einmal diagnostisch-prognostisch als Instrument wichtig werden und dann auch neuen Therapieentwicklungen dienen können. Aber er sagt, die Forschung muss erst einmal herausfinden, ob und inwieweit eine kognitive motorische Dissoziation mit einem besseren Ansprechen auf Therapien oder einem besseren klinischen Verlauf einhergehen. Wenn das dann bekannt ist und falls das dann so ist, dann kann man sich vorstellen, dass zum Beispiel jüngere Menschen mit Schädelhirntraumata auch auf eine kognitiv-motorische Dissoziation hin untersucht werden. Und wenn das dann so wäre, dass man ihnen mehr Zeit einräumen würde für die Therapie. Das wäre tatsächlich ein wahnsinnig großer Schritt. Und deswegen finde ich diese Forschung, die irgendwo zwischen der Grundlage für eine klinische andere Diagnostik und Therapie und der Anwendung liegt, wahnsinnig spannend. Das war eine Dosis Wissen für heute. Die nächste Folge gibt's morgen ab 6 Uhr in der Früh, überall da, wo ihr Podcasts findet. Vielen Dank, dass ihr eine Dosis Wissen hört. Und wenn euch die Folge heute gefallen hat, dann sagt das doch unbedingt sofort weiter. Einer Kollegin oder einem Kollegen, die uns noch nicht kennen und die sich auch freuen würden, morgens gut informiert in den Tag zu starten.
Ein Podcast von Gesundheit hören. Und Apotheken Umschau Pro.